Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch Theologisch Kirche. Ich bin wieder hier mit Michael Herbst und Kaya Kaiser. Hallo ihr zwei.
Hallo
zusammen.
Und ein Freund unseres Podcasts ist heute auch dabei, Felix Eifler. Hi Felix.
Hallo.
Wir befinden uns mitten in unserer Staffel zum Thema Ehrenamt und da schauen wir ganz grundsätzlich drauf. Bevor ich das aber oder wir das noch vertiefen, noch ein Hinweis an unsere Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir in Deutschland unterscheiden nämlich nicht zwischen Ehrenamt und freiwilliger Mitarbeit. Das ist in der Schweiz ein bisschen anders. Da wird Ehrenamt als etwas verstanden, das gewählt wird. Ein gewähltes Amt ist das Ehrenamt. Und alles, was freiwillig daneben passiert, ist die freiwillige Mitarbeit. Und damit beschäftigen wir uns natürlich auch. Oder, Michael?
Ja, ich stutze gerade so ein bisschen, weil ich denke dann immer, das bedeutet, dass alle Hauptamtlichen unfreiwillig arbeiten. Aber ich glaube, das vertiefen wir jetzt lieber nicht und nehmen es als einen kulturellen Unterschied, den wir natürlich respektieren. Es geht tatsächlich beim Thema Ehrenamt um sehr viel. Wir werden das heute auch merken, dass das Thema gleich ein bisschen größer gezogen wird auf das, was vielleicht nach der Parochie kommt. Es geht aber auf jeden Fall nicht nur darum, dass wir einfach Pfarrpersonen und ein paar andere Hauptamtliche haben und dann mehr oder weniger viele Ehrenamtliche. Das ist etwas, was es in der evangelischen Kirche seit langem ja so gibt. Es geht vielmehr um eine Umkehrung des gesamten Kirchenbildes hin zu einer Kirche der selbstständigen und selbsttätigen Gemeinden. Und das bedeutet im Blick auf das Thema Gemeinden, die vielleicht noch wenige oder aber auch gar keine Hauptamtliche mehr haben. Im günstigen Fall geht es darum, dass sie begleitende und assistierende Hauptamtliche haben. Darüber werden wir in späteren Folgen dieser Staffel noch mehr berichten können. Und es geht um eine große Bandbreite von Ehrenamtlichen mit sehr verschiedenen Gaben, Zuständigkeiten, Verantwortungsbereichen. Und das Spannende ist, das gilt auch für Bereiche, die wir sonst gerne und gewohnterweise den Profis, insbesondere den Pfarrpersonen, überlassen haben.
Und dafür haben wir jetzt unseren Gast von heute eingeladen, dich, Felix. Du bist ein langer Wegbegleiter von uns dreien. Und leitest jetzt die Forschungsstelle MKG am CES an der Uni in Halle. Was heißt das denn? Was verbirgt sich hinter diesem Wortgetüm? Was machst du? Was macht ihr da?
Also das CES ist das Center for Empowerment Studies. Ein Forschungszentrum hier an der Uni Halle, das sozusagen Fragen eines christlichen Empowerments unter säkularen Bedingungen nachgeht. Und man merkt hier sozusagen schon bei den Begrifflichkeiten des Empowerments, vielleicht ahnt man auch, warum ich eingeladen worden bin, weil natürlich die Frage nach einem Empowerment von ganz verschiedenen Menschen, in dem Fall Christinnen und Christen oder auch unter der Perspektive des christlichen Glaubens, natürlich auch Fragen von Ehrenamtlichkeit und Ähnlichem berührt. Kommen wir später dazu. Und die MKG ist eine der drei Forschungsstellen, die es gibt an diesem Forschungszentrum, die Forschungsstelle für missionale Kirchen- und Gemeindeentwicklung. Genau, wir sozusagen arbeiten ganz intensiv, vor allem die zwei Landeskirchen hier vor Ort zusammen, der Sächsischen und der Mitteldeutschen Kirche, und begleiten dort deren Innovationsprogramme, die heißen Erprobungsräume oder auch bis vor kurzem Initiative missionarischer Aufbrüche in Sachsen und jetzt auch die sogenannten missionarischen Pfarrstellen. Und wir wollen im Grunde lernen von diesen Leuten, und das ist ein empowerment-orientierter Ansatz, mit ihnen und von ihnen lernen, wie kann Kirche nachhaltig, missional, einladend, kontextsensibel gestaltet werden. Unter eben sehr säkularen Bedingungen, in einer ganz starken Minderheitensituation, die wir einfach haben in der Region. Also in Halle gibt es 12% Kirchenmitglieder. Das ist schon sehr säkular für deutsche Verhältnisse. Und genau, der Kontext macht was mit uns als Kirche, auch mit uns als Forschende. Und das wollen wir ernst nehmen. Und vor dem Hintergrund dieses Kontextes fragen, ja, wie können eigentlich Menschen ihren Glauben einladend, lebendig, ja auch irgendwie resilient leben. Das sind Fragen von Empowerment. Gerade in einem Kontext, der es ihnen nicht unbedingt nahelegt, an Jesus Christus zu glauben. Wie kann das gelingen? Wie kann das auch einladend gelingen? Wie kann das irgendwie auch ja fruchtbar sein, nachhaltig, dass Menschen sagen, das ist nicht nur irgendwie etwas, was eine Mühe ist, sondern es ist ein Schatz, der mein Leben bereichert und der auch andere zumindest neugierig macht.
Und jetzt bist du nicht nur Forscher, sondern auch noch Pfarrer in der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Was machst du da aktuell? Was ist da so dein Aufgabenprofil? Und wie verträgt sich deine Arbeit an der Universität mit der Arbeit in der Kirche?
Ja, genau. Ich bin also in dem Sinne relativ kleines Pfarrer jetzt seit Oktober dieses Jahr. Pfarrer im Entsendungsdienst hier in Halle, der großen zentralen Stadtkirche hier, der Marktgemeinde im Zentrum Halles. Und das ist schön, weil es ist eine Möglichkeit jetzt in Teilzeit, wenn man so möchte, auch in meinen Entsendungsdienst zu tun. Also nochmal wirklich meinen Probedienst abzuleisten in der Kirche, was toll ist, weil ich natürlich damit meine kirchliche Ausbildung abschließe. Und gleichzeitig den Luxus wirklich genieße, Theorie und Praxis zu kombinieren. Und meine akademische Arbeit hier ist ja eben in der praktischen Theologie, in der Gemeindeentwicklung und damit ja thematisch auch ganz nah dran an Dingen, die die Gemeinde betreffen. Insofern finde ich das, erlebe ich das bis jetzt auf jeden Fall als eine sehr schöne Bereicherung, sozusagen in beiden Welten Fuß zu haben. Wobei der Schwerpunkt liegt an der Uni, da habe ich eine Dreiviertelstelle, Kirche ist eine Viertelstelle. Auch das finde ich hilfreich, dass ziemlich klar ist, ein bisschen Koch-und-Kellner-Verhältnis, dass man die Konkurrenz, finde ich, ein bisschen überschaubarer. Klar, es ist herausfordernd, aber bis jetzt erlebe ich es eigentlich als sehr, als wirklich als funktionierend und als bereichernd.
Wir stellen nun das Thema unserer Staffel Ehrenamt in einen etwas größeren Zusammenhang. Das, womit du dich forschend in letzter Zeit beschäftigt hast, hat ein weiteres Wortungetüm zum Begriff, nämlich die postparochiale Kirche. Und kannst du uns ein bisschen sagen, welche Richtung dieser Begriff zielt? Wo muss man da hingucken, wenn man sagt, mich interessiert dieses Postparochiale an der Kirche?
Also diese Postbegriffe sind ja immer so ein bisschen manchmal Verlegenheitsbegriffe, die beschreiben, irgendwie ist da noch was da von etwas, was aber irgendwie nicht mehr da ist und dann kommt was Neues, was genau wissen wir aber nicht. Deswegen ist es irgendwie so danach, dazwischen, halb drin, ne? Postmoderne und sowas. Und postparochiale Kirche, glaube ich, ist ein ganz ähnlicher Versuch zu sagen, es gibt doch praktisch ja rein rechtlich und doch oft ganz real die Größe der sogenannten Parochie, also der flächenmäßigen Zuordnung aller Bewohner dieses Landes, die Kirchmitglieder sind, die sind qua Wohnort einer bestimmten Gemeinde zugeordnet, ihrer Parochie. Das ist ein ganz altes Modell, die im Grunde genommen diese Größenordnung, die eher aus dem ländlichen Bereich stammte und man auch in Stadt übertragen worden ist, und an vielen Stellen ja rein rechtlich noch der Größenrahmen ist, wie Kirche sich organisiert. Aber natürlich von der Lebenswirklichkeit vieler Menschen ja nicht mehr eingeholt wird. Also viele Leute leben halt irgendwo in der Stadt und sagen, ich gehe da zum Gottesdienst, wenn ich überhaupt gehe, wo ich halt die Gottesdienste mag, die Kultur, die Musik, das Angebot für Kinder, ob ich da jetzt wohne und dazugehörig bin, das ist ja eigentlich so am Sein, aber das weiß ich manchmal gar nicht, wo ich eigentlich zugehörig bin. Und das ist, glaube ich, eine Wirklichkeit, in der wir uns gerade bewegen. So, da gibt es diese Größe, diese rechtliche Organisation, wo einfach Personen und Gemeinden und Pfarrpersonen so zugeordnet sind. Und dann gibt es die Lebenswirklichkeit, die viel komplexer und irgendwie chaotischer ist und sich irgendwie dazwischen und daneben und darin abspielt. Und manche sind ganz klassisch noch bezogen auf ihre Parochialgemeinde, aber viele halt auch nicht mehr. Und viele sehen es auch gar nicht ein. Und merken dann, wenn sie vielleicht anderswo ein Kind taufen lassen wollen oder heiraten wollen, dass sie sich quasi ein Dimes Jurale, eine quasi Erlaubnis holen müssen von der eigenen Gemeinde und dass man das regeln muss. Das machen jetzt auch nicht mehr alle Gemeinden. Auch das ändert sich. In vielen Kirchenkreisen wird das mittlerweile gar nicht mehr verlangt. Aber an vielen Stellen ist es noch so. Also wir merken, postparochial ist ein Zwischenbegriff, würde ich sagen. Zwischen einer Wirklichkeit, die noch da ist, die aber doch zunehmend irgendwie an Bedeutung verliert. Und die Frage ist, was kommt? Und da gibt es nicht die eine Antwort, sondern gibt es ein ganz großes Bündel an ganz verschiedenen Dingen, wie man damit jetzt umgeht.
Jetzt klingt es ein bisschen für mich so, also das parochiale Kirchenwesen wird ausgedünnt, einfach weil wir kleiner werden und die Menschen verhalten sich auch nicht mehr parochial, sondern sie wählen, wie sie in anderen Bereichen auch in ihrem Leben Entscheidungen treffen und sich nicht einfach vorgeben lassen, was passiert. Wenn ich höre postparochiale Kirchenentwicklung, klingt es aber nicht nur nach einem Erleiden von etwas, das passiert jetzt einfach so, sondern auch nach Gestaltung. Als wenn man also jetzt Kirche nochmal anders anschaut als nur beim Normalmodell der Parochie. Ist das so oder ist das noch gar keine Strategie?
Also Strategie ist es vielleicht noch nicht, würde ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall eine wahrnehmende Chance, die darin liegen. Und auch es hat den Grund, dass das an vielen Stellen dieses System an die Grenzen kommt oder auch teilweise einfach nicht mehr funktioniert, weil die Menschen einfach, genau was du sagst, ne, die wählen selber, die sind viel mobiler, sie wohnen gar nicht mehr so lange an einem Ort. Die Netzwerke, die ansonsten im Leben prägen, verlaufen woanders. Die laufen über Jobs, über Schulen, Kindertageseinrichtungen, Hobbys, was auch immer. Die sind nicht zwingend wohnortorientiert. Können sie auch sein. Es gibt auch viele Stellen, wo das noch funktioniert, aber eben an vielen Stellen nicht. Und das ist ja nicht nur schlimm und böse und ein Problem, das ist ja auch eine Riesenchance, zu fragen, wie kann eigentlich Kirche in ihren Strukturen auch ein Stück weit darauf sich einlassen, dem zu entsprechen, wie Menschen ihr Leben einfach gestalten. Also wirklich auch ein gewisser Pragmatismus, der, würde ich sagen, auch relativ evangelisch ist, zu sagen, die Strukturen sollen den Menschen dienen und nicht andersrum. Und wenn wir merken, eine Struktur wird zum Problem oder macht Dinge schwieriger, dann muss man ja berechtigterweise fragen, können wir da was ändern dran? Und deswegen das Postpauchial ist durchaus auch eine Gestaltungsaufgabe, auch eine positiv, also eine, die positiv wahrgenommen wird, zu sagen, hey, wir können da was draus machen. Und das tun uns Menschen sehr unterschiedlich. Sozusagen, da gibt es jetzt gerade noch nicht die eine Lösungsstrategie und irgendwie sagt die EKD, so wird es gemacht. Das ist ein relativ junges Feld, würde ich sagen, was aber Leute ein bisschen lockt. Also wir hatten letzten Sommer eine Tagung im Juni in Erfurt zu genau dem Thema postpauchale Kirche. Das haben wir als Forschungsstelle zusammen mit dem Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD gemacht und der katholischen Arbeitsstelle für missionarische Pastoral der Deutschen Bischofskonferenz, die sitzt in Erfurt. Und Gastgeber war die Akademie der Versicherer im Raum der Kirchen. Die machen regelmäßig so Tagungen. Und das Thema war halt postpauchale Kirche, ökumenisch gedacht. Also wir hatten alle Sprecher und Beiträge waren immer katholisch, evangelisch und auch ein paar Freikirchler dabei. Und das Ding war innerhalb weniger Wochen ausgebucht. Einfach das Thema hat sehr resoniert. Leute haben gespürt, okay, da ist irgendwie was, das, da liegt was drin im Thema, das hat Relevanz. Aber gleichzeitig war klar, es ist noch sehr diffus.
Ich bin ein bisschen verzweifelt und vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ich höre viel Post, also was es nicht mehr ist. Ich höre, es gibt noch keine Strategie, es ist vielfältig, es entwickelt sich etwas. Ich versuche es mal auf einem anderen Pfad. Was wäre denn ein Beispiel für eine oder zwei Beispiele für eine postparochiale Gestalt der Kirche?
Na, das eine, was, also ein Beispiel, was in den letzten Jahren, glaube ich, an Interesse oder an Dynamik gewonnen hat, ist die ganze Frage nach sogenannten Kasualagenturen. Also zu sagen, Menschen haben lebensanlassbezogen den Wunsch, das irgendwie geistlich, religiös zu feiern, zu gestalten, zu inszenieren. Taufe, Hochzeit, was auch immer. Und dann ist eigentlich die klassische Logik, meine Ortsgemeinde, wo ich wohne, ist zuständig. Wenn ich aber zu der gar keinen Kontakt habe, weil ich vielleicht sowieso zur Kirche keinen Kontakt habe, aber eigentlich diesen Anlass gerne gestalten möchte, vielleicht bin ich gar nicht mehr Kirchenmitglied und weiß gar nicht, wen ich fragen soll, dann gibt es sogenannte Kasualagenturen, die mir sozusagen, ja, die eine Vermittlungsaufgabe wahrnehmen zwischen säkularer Welt und Kirche und sagen, hey, du hast einen Bedarf für eine Feier und wir haben Kompetenz und einen Erfahrungsschatz und Tradition und wollen das gerne dir anbieten. Das wäre so eine Spur, weil das quasi nicht mehr parochial funktioniert. Diese Agenturen sind meist landeskirchenweit betrieben oder vielleicht ein Kirchenkreis oder sowas. Aber die orientieren sich in der Regel nicht zwingend an pauchalen Logiken. Das schließt nicht aus, dass es da Kontakt gibt und man auch Kontakt herstellt und das vermitteln kann. Aber in der Regel sind die sozusagen überpauchial und haben eine neue Logik, die nicht mehr darin aufgeht, wer wo wohnt, sondern da ist quasi so eine Agentur zuständig im Grunde, sagen wir, für eine Stadt oder sowas, je nach Stadtgröße. Das wäre nur eine, sag ich mal, Variante.
Wenn ich das jetzt zurückbinde an unser Thema Ehrenamt, dann kriege ich ja eine gewisse Reibung, weil diese Agenturen sind ja etwas Hochprofessionelles. Das heißt also, den Aspekt einer Ehrenamtskirche fange ich noch nicht ein. Über dieses würde ich dir zustimmen, Felix, das ist im Augenblick wahrscheinlich das prominenteste Modell. In vielen Landeskirchen wird über diese Agenturen nachgedacht und über Kirche, die dann unter Umständen eben auch leichter zugänglicher, niederschwelliger die Lebenswende feiern ermöglicht. Aber könntest du auch etwas sagen, wo stärker Gemeinde im Sinne auch der selbsttätigen, ehrenamtlich getragenen Gemeinde postparochial sich organisiert?
Also das war auf jeden Fall genau. Das war sozusagen der professionelle Weg, darauf zu reagieren und postparochial zu arbeiten. Was sozusagen auf Gemeindeebene stattfindet, da kommt es ein bisschen drauf an. Das ist, glaube ich, das ist sozusagen, da ist einfach der Teppich so bunt und weit, dass man das weniger unter einem so ein Label fassen kann. Aber ich sag mal, das eine, was es gibt, ist das, was unter dem ganzen Feld Kirche Kunterbund verhandelt wird. Das ist ja die Idee, dass man Gottesdienste intergenerational feiert, also nicht die Kinder ausschickt, sondern sagt, nee, wir wollen gerade in der Perspektive der Kinder uns das Thema dieses Gottesdienstes interaktiv gemeinschaftlich erschließen. Das ist jetzt mal so long story short. Das sind meistens ja Veranstaltungen, Kirche Kunterbund, die Samstag stattfinden oder eben nicht unbedingt zwingend Sonntagvormittag, also auch die familienfreundliche Zeiten, wo man im Grunde genommen gemeinsam mit denen, die Lust darauf haben, egal welchen Alters, man sich ein biblisches Thema, ein Thema des Tages, des Sonntages, was auch immer, erschließt, durch Basteln, durch Kreativität, durch Gemeinschaft und eigentlich man gemeinsam einen Gottesdienst entwickelt, den man dann zusammen feiert und dann auch gemeinsam ist. Und das ist ein Netzwerk, was ziemlich wächst und sag mal sehr erfolgreich ist, beispielsweise auch in Mitteldeutschland. Dann gibt es prima Daumen so viele kirchliche Unterbund-Initiativen, wie es Erprobungsräume gibt, also sehr erfolgreich. Und das ist an ganz vielen Stellen stark ehrenamtlich organisiert. Einfach weil Familien, Eltern, Menschen, die sich einbringen wollen, da engagieren. Oft gibt es natürlich auch sozusagen Gemeindepädagogen, Fahrpersonen, die das irgendwie auch initiieren und einen Rahmen geben. Aber dass das inhaltlich gefüllt ist und mit Leben gefüllt ist, ist häufig eine sehr ehrenamtlich getragene Initiative, wo auch viel Potenzial, glaube ich, liegt, Menschen aus der Gemeinde zu engagieren. Und diese Initiativen laufen in der Regel auch postparochial, überparochial, weil gerade 2, 3 Gemeinden, gerade im ländlichen Raum, wenn die sich zusammenschließen, eigentlich genug Dynamik entwickeln, um das auch wirklich leisten zu können, einmal im Monat. Es mag auch sehr, sehr aktive Dorfgemeinden geben, wo es eine Gemeinde noch schafft, das zu stemmen, aber an vielen Stellen tut man sich zusammen. Und auch in Halle zum Beispiel gibt es das auch. Auch da passiert das oft eher schon übergemeindlich, dass man sagt, das bieten 2, 3 Gemeinden an in der Stadt und andere schließen sich dem an und füllen das sozusagen mit Leben, laden Menschen ein. Aber nicht jede Gemeinde macht sozusagen eine eigene Kirche kunterbunt, weil selbst in einer Stadt wie Halle, die ja doch relativ groß ist, merkt man, dass eigentlich auch hier Synergieeffekte schlau sind, die über eine Parochie hinausgehen. Das wäre sozusagen so ein anderes sehr bekanntes Beispiel, was man da nennen könnte. Und da gibt es natürlich ganz viele Initiativen über Glaubenskursinitiativen, über, weiß ich, ein Format offene Kirche und ähnliches. Also wo man sagt, das ist dann sehr kleinteilig, wo die Gemeinden zusammenfließen und sagen, okay, wir bündeln Kräfte. Das wäre so ein bisschen die Idee der regelokalen Kirchenentwicklung, zu sagen, fragt doch mal, was ihr gemeinsam besser könntet und überhaupt vielleicht ermöglichen könntet, als mehrere Gemeinden, die sich zusammenschließen, als wenn jeder nur für sich kämpft. Also genau die Idee, nicht mehr zu sagen, wir sind hier, machen das und ihr seid die, sondern zu überlegen, hey, wo können wir was gemeinsam tun? Was ist eigentlich eine Chance einer Kooperation? Wo entlastet die uns auch? Wo öffnet die Möglichkeiten, die wir allein gar nicht hätten? Aber das wird dann sehr kleinteilig, weil das machen sehr viele sehr unterschiedlich. Aber auch das gibt's natürlich.
Wenn man jetzt auch das nochmal anguckt, wir haben jetzt sozusagen die Kasualien, die besonderen Feiern, die Menschen an Wendepunkten ihres Lebens haben möchten. Und wir haben diese intergenerationale Form von Gottesdienst als Kirche Kunterbund. Würdest du bei dem Letzteren, bei der Kirche Kunterbund, sagen, hier entsteht auch eine Gemeinde oder entsteht hier ein Event?
Es kommt wahrscheinlich ein bisschen auf an, wie man fragt und wie man es beschreibt. Ich würde sagen, es ist, würde ich sagen, am Beginn häufig eher wahrscheinlich ein Event. Was aber, wenn es sich verstetigt, und das ist ja schon das Ziel auch von Kirche Kunterbund, zumindest Gemeinde werden kann. Und hier natürlich berühren wir jetzt auch so ein bisschen die ganze Frage nach Gemeindeform und auch nach sozusagen, auch Fluidität von Gemeinden. Also es gibt ja sozusagen, bei der Kasuale ist klar, das ist keine Gemeinde. Das ist ein Kasus, da geht man hin, das ist ein Event, dann war es das. Daraus kann natürlich was werden, dass man sich irgendwo vergemeinschaftet und irgendwie dranbleibt. Aber das ist nicht zwingend intendiert und auch nicht oft auch nicht gegeben. Bei Kirche Kunterbund würde ich sagen, ist ein Zwischending, wo, wenn man sagt, das ist wirklich monatlich, können Menschen sagen, das ist eigentlich meine Gemeinde, meine Kirche. Einmal im Monat schaffe ich gut, das entspricht mir, dafür habe ich Zeit. Und wenn dann daraus vielleicht, und das wäre dann so der Versuch vielleicht auch, wenn man über Innovation nachdenkt, wenn aus diesem Format, was einmal im Monat stattfindet, wenn das abfärbt auf die klassischen Gottesdienste, die gefeiert werden, also wenn die quasi generationsinklusiver würden, ob man sagt, ach, ich entdecke einen normalen Gottesdienst etwas wieder von dem, was das Kirche Kunterbund ausmacht, dann glaube ich, wäre die Chance da, dass das sich auch quasi an anderen Stellen verstetigt und irgendwie auch darauf abfährt. Das wäre dann Innovation im Sinne von, da wäre dann die Gemeinde aber wirklich auch irgendwie, da wäre was Neues entstanden, weil es die Art, wie Kirche sich da entwickelt, im Grunde nachhaltig verändert. Aber es ist eher eine Nebenstruktur tatsächlich zu dem Bestehenden, oft eben auch postparochial, überparochial, interparochial. Aber ich würde sagen, wenn es regelmäßig ist, hat es Gemeindepotenzial. Zumal ja auch die vorbereitet werden müssen. Es gibt ja auch dann Treffen unterhalb der Woche, um diese Kirche Kunterbund vorzubereiten. Auch da entsteht der Gemeinschaft. Da treffen sich Menschen, nehmen sich Zeit, entwickeln was, denken zusammen. Und auch diese sozusagen drumherum gelagerte Gemeinschaft, die da entsteht, auch die würde ich an der Stelle ernst nehmen als geistliche Gemeinschaft, die ja nicht nur an diesem Tag stattfindet, wo das sozusagen die Kirche kundgebunden durchgeführt wird.
Vielen Dank. Ich habe noch drei Fragen. Auch für unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen, dass wir wissen, wie der Fahrplan jetzt aussieht. Die erste Frage ist, wenn du dieses Thema jetzt nochmal nimmst, das Postparochiale, was da so entsteht, inwieweit siehst du, dass das tatsächlich eine ehrenamtlich verantwortete Kirche werden kann? Wo siehst du da die Chancen und Möglichkeiten? Und wo würdest du sagen, das ist riskant, das wird vielleicht auch gar nicht funktionieren, weil wir die Menschen so nicht haben? Also das ganze Thema jetzt nochmal gepolt auf die Frage, Kirche zukünftig ehrenamtlich verantwortet oder doch nicht?
Mhm.
Das ist die harmlose Frage, die zwei anderen.
Ja, dann rühren wir uns ran. Also ich würde sagen, es ist, also ich tapp mich manchmal dabei, dass ich denke, jetzt heißt es, jetzt machen wir endlich ernst mit dem Priestertum aller Getauften. Und ich frage mich, wie viele Generationen vor uns haben das schon behauptet und erwartet und gesagt, und dann kam es trotzdem nicht. Von daher bin ich auch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich jetzt kommt und alle jetzt sagen, jetzt endlich, jetzt ist die Kirche so in der Krise, jetzt kommt diese große evangelische, ja nicht evangelische, aber von uns Protestanten ja sehr prominent vor uns hergetragene Figur. Das wäre natürlich die Chance und das ist das Riesenpotenzial, zu sagen, okay, Kirche, die jetzt tatsächlich umft, klein wird, die nicht mehr professionelles Personal überall einfach hat, das ist eine Riesengelegenheit zu sagen, lasst uns doch ernst nehmen, dass Menschen, die sich über Jahre engagieren, die ihren Glauben selber ernst nehmen und den auch irgendwie vertreten können, dass die wirklich Verantwortung wahrnehmen in der Kirche. Und dass wir das nicht nur als Lückenbüßerinnen und Lückenbüßer sehen oder als, weil man es jetzt nicht anders machen kann, sondern wirklich als auch, sag mal, geistlich auch ein professionelles Potenzial. Ich meine, Menschen, die ehrenamtlich sind, haben ja auch Fähigkeiten, Begabungen, Ausbildung, Kompetenzen, die wir häufig ja gut gebrauchen können. Es ist ja nicht so, dass die einfach nur Laien sind und im Leben nichts auf die Kette kriegen und dann mal irgendwie beten dürfen im Gottesdienst, sondern das sind ja oft hochprofessionelle, fitte Menschen, so, die deren Begabungen und Fähigkeiten, deren Lebenserfahrung etc. und Glaubenserfahrung einen Riesenschatz darstellen. Und ich glaube, es geht in Zukunft wahrscheinlich stark darum, ein neues Miteinander zu entwickeln und auch herauszufinden zwischen eben professionellen Menschen in der Kirche, die also angestellt sind, die theologisch, gemeindepädagogisch, kirchenmusikalisch ausgebildet worden sind. Die brauchen wir auch weiterhin und die sind auch wichtig. Und allen anderen Menschen, die das nicht sind, die aber im Grunde genommen eigene Kompetenzen einbringen und im hohen Maße, glaube ich, was zu geben haben und die wir häufig heute vielleicht manchmal auch nicht ernst genug nehmen. So, weil wir uns auch noch lange leisten konnten und vielleicht noch können, auch vieles einfach professionell bezahlt organisieren zu können. Das wird, glaube ich, das wird ein Finden von neuen Rollen. Auch neue Rollen für die, die ein Hauptamt in der Kirche haben, die aber nicht mehr alles selbst machen können und sollen. Vielleicht hätten die sollen, aber eben gemacht haben. Auch zu fragen, was ist eigentlich unsere neue Rolle an der Stelle? Also wo sind wir viel mehr Menschen, die vielleicht andere, die Gaben anderer entdecken, die andere ermutigen zu sagen, hey, du kannst da was. Ich glaube, trau dir das mal zu. Probier's doch mal. Ich helfe dir dabei. Ich unterstütze dich. Ich begleite das. Ich supervidiere das, wie auch immer. Wir gucken mal, wo du dich gut weiterbilden kannst. Und dann ist das deiner Sache. Und da quatsche ich dir auch nicht rein die ganze Zeit, weil, und das wird aber, glaube ich, echt ein Aushandlungsprozess, der an vielen Stellen, glaube ich, ganz am Anfang steht. Und ich glaube, dass auch ehrenamtliche Menschen schnell wittern, wenn sie Lückenbüßerinnen und Lückenbüßer sind. Und das, glaube ich, ist auch schnell das Ende des Gesprächs, zu sagen, ja toll, jetzt braucht er mich. Ne? Und das höre ich auch von Leuten auf Synoden, in Gesprächen. Ja, was soll man noch alles machen? Ich habe einen Job und Kinder und ein Haus und habe ich schon Ehrenamt und jetzt soll ich noch mehr machen? Was machen eigentlich die Fahrpersonen den ganzen Tag? Für viel Geld, was die verdienen. So, da merkt man ja, das sind Kommunikationsaufgaben. Und das ist ein Weg, den man rausfinden muss miteinander. Ich glaube, da sind riesen Chancen drin. Und ich sage mal, die ganze Idee beispielsweise einer regiolokalen Kirchenentwicklung, sie würde ich sagen, steht und fällt ganz stark damit, ob es gelingt, Menschen vor Ort wirklich Verantwortung zu übertragen für die Gestaltung ihres Glaubens. Und Gemeinden, die ich hier kenne aus der Region, die das tun und die Leuten wirklich ein starkes Mandat geben, die erleben, Menschen wissen das zu schätzen und engagieren sich. Teilweise Menschen, die gar nicht Kirchenmitglieder sind, aber nicht das Gefühl haben, ich darf hier das, was mir wichtig ist, einbringen und es ist dann auch wirklich meine Verantwortung, nicht nur so eine Pförderverantwortung, dann sind Menschen wirklich bereit, sich zu engagieren. Auch Menschen, die schon sonst viel machen. Und das, also, aber das, glaube ich, ist an vielen Stellen eine Frage der Haltung, auch eine Frage von Kompetenzen. Können wir das als Hauptamtliche, dass wir andere befähigen, andere irgendwie auch im Blick haben, mitdenken? Und da passiert, glaube ich, ganz viel. Also die sächsische und bayerische Kirche, die jetzt ja ihre Pfarrpersonen gemeinsam ausbilden, die haben das jetzt quasi tief auch in ihrer Ausbildung implementiert, dass sie eigentlich sagen, in allen Bereichen, die wir ausbilden, wollen wir unsere Pfarrpersonen, unsere Vikarinnen und Vikare dazu wirklich anleiten, dass sie von den anderen her denken, mit den anderen zusammendenken und beispielsweise Gottesdienst nicht mehr alleine vorbereiten für die Gemeinde, sondern von der Gemeinde aus fragen, wie kann die Gemeinde gemeinsam Gottesdienst feiern, wie können wir andere befähigen. Also wirklich das Thema Empowerment ist da auf jeden Fall angekommen und wird jetzt zunehmend implementiert in die Ausbildung von Pfarrpersonen.
Kannst du das noch ein bisschen konkreter machen? Also wie ist das in der Ausbildung Teil?
Das wird quasi Teil der Bewertungskriterien. Also wenn die Vikarinnen und Vikare im Gottesdienst, da gibt es ja also verschiedene Module sozusagen ihrer Ausbildung. Und zum einen haben sie eben die Module gelöst voneinander und gesagt, wir machen jedes Modul nacheinander und gehen immer in die Gemeinde damit. Und wir müssen quasi in der Gemeinde die Dinge abproben, die wir theoretisch lernen und rückbinden, reflektieren. Und beispielsweise bei dem Gottesdienst eben sagen, okay, wir bewerten nicht nur, war der liturgische Auftritt gut, war die Exegese vernünftig gemacht, war das irgendwie alles, sondern wir bewerten auch, ob die Person, die den Gottesdienst gefeiert hat, die Gemeinde eingebunden hat. Und nicht nur im Gottesdienstgeschehen selbst, sondern auch im Vorfeld. Bei der Findung von Themen, bei der liturgischen Gestaltung. Das wird sozusagen, ist jetzt Prüfungsgegenstand und auch Bewertungsgegenstand. Beispielsweise jetzt beim Thema Gottesdienst. Die sind auch relativ am Beginn. Und ich werde da sozusagen jetzt mal demnächst, bin ich da im Predigerseminar eingeladen und arbeite mit den einen Kollegen zusammen genau zur Frage nach Empowerment. Also der Frage, wie kann man diese Haltung generieren, als hauptamtliche Person, andere zu befähigen und zu bevollmächtigen. Also ne, welche Fähigkeiten kann ich vermitteln, ich oder auch andere, welche Fähigkeiten brauchen Menschen, dass man sie auch nicht überfordert damit. Ich glaube, das kann ja auch schnell passieren, zu sagen, mach das mal. Und Leute sind gar nicht vorbereitet und sind dann überfordert und haben dann keine Lust mehr. Und zum Zweiten zu fragen, wie kann man Menschen bevollmächtigen? Also welche strukturelle Macht, welches Mandat brauchen Menschen, um wirklich zu sagen, das ist jetzt deine Verantwortung und du bekommst übertragen und jetzt wissen auch alle, dass das deine Aufgabe ist und nicht mehr meine. Und da sind wir auch noch ganz am Anfang, würde ich sagen. Aber ich habe das Gefühl, die merken, dass diese Grundkompetenz und diese Grundhaltung, dass die nötig und wichtig ist. Und das versuchen wir jetzt in verschiedenen Bereichen durchzudenken, auch im Bereich Seelsorge beispielsweise zu sagen, das muss nicht immer nur die Pfarrperson machen, auch zu fragen, wo sind eigentlich andere Menschen, die fähig sind, Leute zu begleiten, zu unterstützen, zuzuhören und so weiter. Und da auch Menschen zum Beispiel, also wir haben es vom Kollegen Benjamin Stahl, den manche auch kennen, der beispielsweise eine Krankenschwester angestellt hat, eine Krankenpflegerin, die jetzt im Grunde seelsorglich tätig ist, weil sie eigentlich von ihrer Ausbildung her da Kompetenzen mitbringt, die hoch wertvoll sind und ihre pflegerische Kompetenz jetzt verbindet eigentlich mit einer seelsorglichen Kompetenz. Also auch hier Synergieeffekte zu schaffen und über das Bisherige, was irgendwie man Dinge so gedacht hat, hinauszudenken.
Schwester Agnes heißt das.
Schwester Agnes,
genau. In Großhartau, Schwester Agnes in Großhartau. Das führt mich zu meiner zweiten Frage. Es war ja schon ein Blick jetzt in den östlichen Teil des Landes. Du bist von deiner Biografie her ein wirklich von Anfang an ostdeutscher Theologe und Pfarrer. Kennst daher auch die Situation vor und nach der Wende ein bisschen besser als wir. Würdest du sagen, dass die Geschichte der ostdeutschen Kirchen, die besondere Situation in der DDR-Zeit, sie eher besser vorbereitet und qualifiziert für das, was wir hier gerade besprechen, oder nicht?
Also das ist natürlich, also ja genau, ich meine, ich bin natürlich ein bisschen zu jung dafür, um jetzt wirklich die DDR-Kirche noch zu kennen. Als Mauer fiel bei 5
Jahren. Jung ist relativ.
Also jung ist relativ, ne?
Und aber ändert sich jeden Tag. Also von
richtig, das in dem Fall. Aber ich würde sagen, aus meiner Perspektive, was ich so wahrnehme, sowohl in ganz persönlichen Begegnungen mit Leuten hier vor Ort, als auch sozusagen von dem, was ich aus der Literatur kenne und so, ist mein Gefühl schon, dass diese Kirche in der DDR, die einfach eine Minderheit war, die unterdrückt wurde, die gegängelt worden ist, die keine gesellschaftliche Macht hatte, keine Zentralstellung und ähnliches, dass das durchaus hilfreich war, dass viele Menschen, die Teil der Kirche waren, das erstens sehr bewusst waren, weil es einfach einen Preis hatte, und die dann auch ihren Glauben sehr eigenständig und wach gelebt haben, weil es eben nötig war, sich zu beschäftigen, warum bin ich eigentlich in dieser Kirche, wenn es denn so teuer ist, da drin zu sein. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das bis heute viele Menschen prägt. Und das ist sicherlich dann vielleicht, ich weiß nicht, warum das so ist, hat man das, glaube ich, kann man nicht zu schnell kausal in Linie ziehen, aber mein Gefühl ist, dass auch jüngere Menschen, die heute in der Kirche sind im Osten, das häufig ziemlich überzeugt und auch sehr engagiert sind. Und gerade diese Kirche, die ja auch arm einfach war im Osten, die wenig Mittel hatte, da war auch klar, ganz vieles läuft entweder ehrenamtlich oder gar nicht. Und doch das hat ja sozusagen eine Haltung kultiviert, dass man Verantwortung übernimmt und sagt, wir sind Kirche, wir gestalten Kirche. Und wenn wir es nicht machen, gibt es es halt einfach nicht. Und das würde ich schon, also erlebe ich heute häufig, ich bin ab und an bei Kirchenvorstände eingeladen, also Kirchenvorstehertage und sowas, und bin wirklich oft erstaunt, was das für wahnsinnig fitte, hochengagierte, brachfähige Menschen sind, die ja alle ehrenamtlich in der Kirche engagiert sind. Und da kann man nicht mit irgendwelchen halbgaren theologischen Aussagen, die das merken die ganz schnell und legen schnell die Finger dahin, wo was nicht funktioniert, was man denen erzählt. Und da merke ich, wow, das sind echt richtig fitte, brachfähige Menschen. Und das habe ich ja oft erlebt, wobei jetzt meine beste Perspektive einfach, da habe ich zu wenig Erfahrung. Aber jetzt im Osten zumindest ist das meine Erfahrung an vielen Stellen. Und fand ich immer sehr beeindruckend und habe schon das Gefühl, dass da was gewachsen ist und dass auch die Theologie an vielen Stellen es auch gefördert hat. Und gab eine Kollegin hier an der Forschungsstelle für religiöse Kommunikations- und Lernprozesse, schreibt gerade ihre Habilitation zu diesem Thema. Sie guckt sozusagen in die ganze Gemeindeaufbauliteratur aus der DDR-Zeit und sucht mal nach Fragen eigentlich, wo ist da eigentlich sowas wie Empowerment schon gedacht, natürlich nicht so genannt, aber das gezielte Befähigen von Menschen und auch Bevollmächtigen von Menschen, die eben kein Amt haben. Und Gemeinde viel mehr von unten zu denken, als Bewegung engagierter, nicht ordinierter Menschen und nicht bezahlter Menschen, da entdeckt sie gerade viel. Und ich glaube, da hat auch vielleicht durch die Wiedervereinigung haben wir vielleicht manches auch im Osten zu schnell vergessen oder in Schubladen gepackt, was eigentlich an sehr innovativen und spannenden Anregungen schon gedacht worden ist. Und dann war aber die Wiedervereinigung, dann war einfach nicht mehr so ein Bedarf dafür da. Dann plötzlich war irgendwie Kirche wieder Volkskirche und irgendwie finanziert und in allen großen Gremien vertreten. Das war alles toll. Und dann gab es Gehälter, die man sich vorher hätte träumen lassen. Aber der Preis war sicherlich auch, dass diese, sagen wir mal, diaspora-fähige Kirche, die da entwickelt worden ist, auch ein bisschen verabschiedet wurde. Und jetzt entdecken wir sie gerade mühsam wieder und entdecken eigentlich, was da für ein tolles, innovatives Potenzial eigentlich schon gedacht worden ist in den 70er, 80ern.
Meine letzte Frage guckt jetzt ein bisschen noch über den deutschen Horizont hinaus. Etwas, was dich ja auch seit langem beschäftigt, ist der Blick nach England und der Beschäftigung mit Gemeindekonzepten dort. Wenn du jetzt dein heutiges Thema postparochiale Kirche, Ehrenamt mal dort anschaust, wo würdest du sagen, spielt da die Musik gerade?
Also insgesamt, glaube ich, auch in England differenziert sich wahnsinnig viel aus in den letzten Jahren in der Kirche so. Und es gibt ganz verschiedene Player und die ganze Bewegung um Fresh Expressions, die gibt es schon noch. Aber ich glaube, sie hat jetzt auch ein bisschen ihren Ort gefunden in der Kirche, der aber, glaube ich, nie mehr so zentral ist, wie er mal war. Was interessanterweise, als ich jetzt letztes Jahr in England war, für eine Studienreise entdeckt habe, dass das Thema Kirchen- oder Gemeindegründung plötzlich wieder ein Thema ist. Und ich dachte, das war irgendwie so 80er, 70er, 80er, früher 90er. Aber tatsächlich ist die Idee eigentlich einer Church Multiplication, also einer Multiplikation von Kirche. Und das meint nicht nur meint quasi ganz viele Ebenen. Es meint zum einen die Ebene, wir brauchen einfach mehr kleine, graswurzelige Initiativen von Gemeinden. Und das ist sozusagen ganz simpel gedacht. Also beispielsweise eine Mutter hat ein Kind mit Down-Syndrom und sagt, mit diesem Kind kann ich einfach sonntags 10 Uhr im Gottesdienst, das ist für alle Beteiligten nervig. Macht keinen Sinn. Und da sucht diese Mutter sich 3, 4 Gleichgesinnte mit einer ähnlichen Herausforderung und startet Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag auf einer Picknickdecke ein kleines Andachtsformat im Pfarrgarten oder auf dem Kirchgelände. Also wir reden von Konzepten oder Ideen dieser Fallhöhe. Klein, ganz lebensnah, graswurzelig und eben häufig ehrenamtlich initiiert. Weil Menschen eine bestimmte Bedarf haben, eine bestimmte Situation, die kann sich auch mal wieder ändern oder die ist auch vielleicht nur temporär relevant, aber sie ist da. Und dann ermutigt die anglikanische Kirche, hey, mach doch daraus eine kleine Initiative, die sich vielleicht nicht bloß einmal im Monat oder einmal im Sommer trifft, sondern vielleicht regelmäßig, wo was wachsen kann. Eine geistliche Gemeinschaft, eine Regelmäßigkeit, eine kleine Liturgie, was auch immer. Also Vielfalt auf der Ebene. Ganz viele kleine Formen, die sehr nah am Leben der Menschen dran sind. Dann Vielfalt, einfach mehr. Eben, also es hängt ja an, das ist quasi vielfältig, verschiedene Formen, aber auch mehr, weil es einfach ganz viele sehr ausdifferenzierte Lebenssituationen gibt, die eine große Vielfalt brauchen, wo man sagt, das passt gerade besser als vielleicht sonntags 10 Uhr. Und auch Vielfalt im Sinne von derer, die das organisieren, verantworten und sich beteiligt sind. Also auch hier eine Vielfalt, die Menschen hauptehrenamtlich engagiert. Und diese Idee von diesem Center for Church Multiplication, ein Zentrum der Church of England, die sagen, wir wollen 10.000 Gemeinden pflanzen. Da reden wir aber von diesen Art kleinen, graswurzeligen Initiativen. Und die sind fast alle komplett geleitet von Menschen, die kein Hauptamt haben und die auch nicht ordiniert sind. Also Lay Leaders. Und die Hauptaufgabe jetzt der Pfarrperson, der Priests, ist, erstens Menschen zu identifizieren, die die Begabung dazu haben, die die Fähigkeiten haben, diese Menschen zu ermutigen. Probier dich doch mal aus. In der bestehenden Gemeinde. Übernimm Verantwortung. Guck mal, ob du das kannst. Und dann diese Menschen zu ermutigen, zu begleiten, darin selbst etwas zu initiieren und sie dann, wenn sie das tun, ändert sich die Rolle, dann darin wirklich sozusagen supervisorisch zu begleiten. Das nennen die ein Oversight Ministry und sagen, oh, Priests, also aus den Diözesen, die teilnehmen, haben die meistens im Schnitt 1 bis 2 Initiativen, für die sie verantwortlich sind. Das heißt, Priests behalten die theologische Verantwortung gegenüber der Kirche, sind also Ansprechpartner für die Menschen in ihrem Amt, aber letztlich geben sie ihnen wahnsinnig viel Freiheit zu sagen, hey, ist es eure Initiative, ihr seid am Leben dran der Menschen, ihr wisst, was da gut ist, ich stehe euch zur Verfügung für Gespräch, für Feedback, für Supervision, aber die Verantwortung für das, was da vor Ort passiert, tragt ihr. Und das ändert halt die Rolle der Priests, weil die lernen müssen, andere zu befähigen, das können sie oft nicht, deswegen gibt es da einfach Kurse jetzt, wo sie das lernen, so Empowerment-Kurse, wie kann ich andere befähigen, wie kann ich anderen Verantwortung übertragen, wie kann ich gute Fragen stellen, wie kann ich Feedback geben und wie kann ich Leute eben auch identifizieren mit bestimmten Begabungen. Und viele sagen, also junge Leute, die dann gefragt werden, sich zu engagieren, sich auszuprobieren, sagen, ich hätte mir das selber eigentlich gar nicht zugetraut. Aber nachdem mich meine Priesterin da irgendwie ermutigt hat, habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Und auch dieses unterwegs halt eine Kultur, die haben eine Studie gemacht und einer sagte so, sinngemäß, also Kirche war für uns ja nie was, was andere für uns gemacht haben. Kirche war immer das, was wir halt machen. Und das sozusagen, da merkt man, da ändert sich eine Kultur, wo man sagt, Kirche, das sind eigentlich wir, die wir uns engagieren, egal was für einen Status wir haben und nicht andere machen was für uns.
Wenn ich jetzt das rund abschließe vom Thema her, postparochiale Kirche und nochmal von dem Punkt komme, wo wir angefangen haben und wo wir jetzt geendet haben, sehe ich allerdings wirklich einen scharfen strategischen Unterschied. Du sagst, England sagt mehr Gemeinden, klein, graswurzelartig, lay-led, also von Ehrenamtlichen geführt und geleitet. Und wir sagen in Deutschland gerade Großfusionen, immer größere Gebilde. Das ist schon ein scharfer Gegensatz, ob ich darauf setze, die Kirche groß zu ziehen und noch stärker hauptamtlich zu verantworten. Oder ob ich sie in kleine Einheiten überführe, die autonom geistliches Leben miteinander gestalten und ermutige, neue zu gründen. Mhm. Also wir sind hier tatsächlich in einem Gebiet, da ist ziemlich viel Dynamit drin.
Aha. Und in England ist es ja auch nicht so, dass alle das super finden. Es gibt ja auch da eine ganz starke, die Parochie bewahrende Bewegung. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Insofern würde ich sagen, ist es da wie hier vermutlich komplex und vielfältig. Aber klar, die Grundbeobachtung ist spannend. Und das ist die Frage, glaube ich, welchen Paradigma man folgt. Ist es die Versorgung, die man flächendeckend irgendwie gewährleisten will, auf einem gewissen Niveau? Oder ist es die Frage, ob man Lücken auch aushält und Menschen vor Ort, die da sind, befähigt und ermutigt, nimmt ihr die Verantwortung? Und dann ist es quasi versorgt, Anführungsstrichen, weil die Menschen ja die Sorge übernehmen.
Dann gehen wir mit ein paar neuen Erkenntnissen und vielen Fragezeichen weiter und denken weiter über dieses Thema nach, öffnen für heute unser Erkenntnistagebuch. Das kennst du ja auch, Felix, ne? Mhm. Michael, was schreibst du auf? Fangen wir mal anders an.
Ich schreibe auf jeden Fall nochmal auf, weil mich das natürlich auch seit langem schon fasziniert, dass der Blick über unsere engen Kontexte hinaus uns immer wieder bereichert. Also sei es historisch, auch nochmal zu gucken, welche Erfahrungen aus der DDR-Zeit sollten wir nicht einfach vergessen. Oder eben ökumenisch, was lernen wir von anderen Kirchen wie in Holland oder in England, die mutiger bestimmte Wege gehen, den Ehrenamtlichen Mut zu geben, Gemeinde in ihre eigene Verantwortung zu übernehmen und sogar neue zu gründen.
Benny, was schreibst du auf?
Felix, ich möchte dir danken. Es war sehr lehrreich. Ich habe sehr gerne zugehört. Ich schreibe mir heute auf, dass die Bayerische und Sächsische Landeskirche zusammen ihren pfarramtlichen Nachwuchs ausbilden und anfangen, auch in Richtung Beteiligung auszubilden. Also du hast jetzt hier konkret vom Gottesdienst gesprochen. Also dass das Ausbildungsformat im landeskirchlichen Kontext sich verschiebt in Richtung Befähigung und Beteiligung. Empowerment von Ehrenamtlichen. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr gute Entwicklung. Kaya, was schreibst du auf?
Ich schreibe mir heute die große Frage auf, wie wir diese Haltung, dass wir als Hauptamtliche oder auch ja auch mitunter ja als Ehrenamtliche untereinander einander befähigen, wie wir das generieren können. Und denke da weiter, weil ich glaube, das wird ein großer Schlüssel bei der ganzen Frage, wie das weitergehen kann. Felix, hast du was, was du noch aufschreiben willst? Du kennst ja so Erkenntnistagebücher.
Na, ich merke auf jeden Fall beim Erzählen, dass das einfach echt komplex ist und dass es da jetzt auch nicht die Masterlösung gibt, die das alles klärt, sondern wir an vielen Stellen echt am Suchen und Finden sind. Und ich glaube, es macht auch Sinn, da vieles auszuprobieren und genau das, was Michael auch sagte, bei anderen hinzuhorchen und von anderen zu lernen und zu gucken, was gelingt anderswo, wenigstens ansatzweise, und dann zu fragen, was können wir dafür von unserem Kontext lernen. Manchmal ist anders ja schon die Nachbarlandeskirche. Es muss ja nicht immer gleich im Ausland sein. Aber auch das hilft. Und auch ökumenisch zu fragen, wie gehen eigentlich andere um? Letzter Satz vielleicht noch. Ich fand das damals bei der Tagung schon spannend, dass das evangelisch-katholisch war. Weil die haben einfach oft ganz andere Fragen, unsere katholischen Geschwister. Und dann oft auch genau dieselben. Und das fand ich spannend, da mal reinzuhorchen. Wie gehen die um? Da gab es tolle Anregungen. Und anderes, wo ich dachte, boah, gut, dass wir die Probleme nicht haben. Also es ist wirklich, insofern hilft es, sie auszutauschen, um auch den eigenen Tellerrand ein bisschen zu erweitern.
Danke. Danke dir fürs ganze, ja, heute bereichern, deine Erkenntnisse ja, und Dank. Fragen mit uns teilen. Danke euch, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr noch weitere Fragen, Gedanken, Anregungen habt, meldet euch gerne. Ihr findet uns unter praktisch-theologisch-kirche.de. Und wenn ihr ja was mitgenommen habt aus der heutigen Folge, dann erzählt doch gerne davon weiter, damit auch andere die ganzen schönen Erkenntnisse von Felix hören und mitdenken können. Wir freuen uns drauf, dass wir da noch ein bisschen weiter denken und weiter drüber ja, erfahren, wie Ehrenamt in Kirche aussehen kann, Ehrenamtskirche und die ganzen Fragen. Von daher bis zur nächsten Folge. Bis dahin auf Wiederhören.
Tschüss.
Auf Wiederhören.
Tschüss.